Ja, ich grüße euch ganz, ganz herzlich in Jesu Namen. Ich werde das mit Gottes Hilfe so machen, dass ich ein bisschen erzähle, wie es zur Ruhrpott-Mission gekommen ist, mit wem ihr es zu tun habt, warum das geschehen ist, und dann lasse ich auch das Wort Gottes und eine Predigt mit einfließen. Ja, wie ist es zur Ruhrpott-Mission gekommen? Danke, danke. Wie ist es zur Ruhrpott-Mission gekommen? Ich bin persönlich mit 17 Jahren zum Glauben gekommen. Und bei mir war das so von Anfang an, das ist alles eine große Gnade, dass ich immer gedacht habe, wenn das die beste Botschaft ist, und das haben ja alle Christen mir immer bestätigt, die im Glauben waren, die haben gesagt, das ist die beste Botschaft, Arno, die es gibt, die frohmachendste Botschaft, die befreiendste Botschaft, da habe ich gedacht, das kann ja nicht sein, dass das wir für uns behalten. Das wäre ja ein bisschen Egoismus pur, wenn wir sagen würden, das ist ja schön, dass ich das habe. Das ist das Geschenk, was Gott mir gegeben hat, aber das hat ja kein anderer zu bekommen. Und dann war ich in einer Gemeinde, die damals auch mich geprägt hat, aber die sehr, sehr so den missionarischen Auftrag nicht gelebt hat. Und dann hat ein Bruder irgendwann mal mich an der Hand genommen und eben wurde ich von einem Bruder gefragt, ob ich schon mal in Hamburg war. Ja. Ich kenne Hamburg noch aus meiner Heilsarmee-Zeit. Und der Bruder, der hat mich an der Hand genommen und hat gesagt, Arno, sei jetzt nicht böse, wenn ich dir das sage, aber du passt nicht zu uns. Ja, Christen können manchmal sehr direkt sein. Und dann habe ich gesagt, ja, irgendwie merke ich das auch, dass ich nicht richtig hier reinpasse. Und dann sagt er, du musst mit der Heilsarmee musst du Kontakt aufnehmen. Das habe ich gemacht. Und dann habe ich Heilsarmee Evangelisten kennengelernt und hier in Hamburg, da habe ich dann Dagmar Fischer kennengelernt, mit denen ich dann auch eine Zeltevangelisation gemacht habe. Und ich verkürze das jetzt mal, das war so, dass wenn man bei der Heilsarmee sich meldet, dann ist das nicht so, dass man sofort mit Hurra angenommen wird, so war das auf jeden Fall damals nicht, sondern man fängt ganz unten an. Man putzt den Staub an der Bußbank. Man bereitet die Toiletten vor für den Sonntagsgottesdienst. Man fängt unten an. Ich habe gedacht, damals in meinem jugendlichen Elan, ich komme da rein und dann werden die sagen, morgen predigst du, Arno. Und dann geht das sofort los. Nein, ich musste richtig durch eine harte Schule. Und irgendwann hatten wir mal in Dortmund eine Zeltevangelisation und dann hat der Dagmar mich gerufen und hat gesagt, Arno, ich habe echt folgendes Problem. Ich muss ja heute im Zelt predigen. Ja, sag ich, das stimmt. Sagt er, und ich habe in Lüdenscheid auf der Straße schon zugesagt. Ja, ich sage, stimmt auch. Ja, sagt er, dort werde ich nicht predigen, sondern du. Ich sage, nö. Doch, sagt er, doch, doch, wird so sein. Und dann hat er mir 20 D-Mark gegeben und hat gesagt, ich sage, für was sind denn die 20 Mark? Da sagt er, ohne Mampf kein Kampf. Und dann hat er gesagt, erstmal gehst du dir vor richtig satt essen, sagt er, und dann gehst du auf die Straße und verkündigst das Wort. So waren damals die Anfänge bei mir und ich habe in dieser Zeit sehr, sehr viel gelernt, weil man in der Heilsarmee Menschen kennenlernt, wo der Herr Jesus große Wunder getan hat, die ganz unten waren und die dann der Herr Jesus rausgeholt hat und wirklich dann als Zeuge auf den, wirklich Zeugnis für den Herrn gegeben haben. Wirklich Zeugnis. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn die irgendwo an der Hafenstraße in Hamburg, wenn die irgendwo ankommen, dann man glaubt denen das, was die sagen, weil die gesagt da sagen, der war doch noch vor 2 Jahren bei uns. Und wenn der sagt, Jesus hat mich befreit, ja, das sehen wir ja regelgerecht. Und das war so, was mich immer total fasziniert. Und eine Begebenheit von dieser Zeit hat mich immer total gepackt in meinem Herzen. Das ist die Geschichte von Rocky. Ich weiß ja nicht, ob ihr Rocky kennt. Ja, und das hat mich total gepackt. Da habe ich damals als junger Mann versucht, die Kassetten mehrere Kassetten zu verteilen unter Christen, weil das kam so richtig wunderbar raus. Rocky hatte Leberzirrhose gehabt. Der Herr Jesus hat das auch nicht zurückgenommen. Man, bei einem tut das, bei den anderen tut das nicht. Aber Rocky hatte den Wunsch, er wollte noch einmal auf sein Sterbebett Jesus bezeugen. Und das hat er dann auch gemacht. Und ich habe damals schon festgestellt oder durfte aus Gottes Gnaden feststellen, so ein Dienst als in der Evangelisation und Missionsarbeit, eigentlich jeden Dienst, aber da ganz besonders, muss man ein besonderes Herzensverhältnis zu Jesus haben. Da kann man jetzt sagen, ja, du hast dich doch bekehrt, Arno. Ja, das reicht aber alleine nicht. Und zwar habe ich da immer ein Textwort vor mir gehabt, da habe ich festgestellt, dieses Textwort hat es wirklich in sich. Und zwar, wenn einer eine Bibel hat, der kann mit aufschlagen, im Matthäus Evangelium im 10. Kapitel, da heißt es ab den 37. Vers. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt hat als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Und das stand mir schon eigentlich, wenn ich da so zurückdenke, immer vor meinen Augen. Ich hatte meine Mutter total lieb. Mein Vater ist vor 2 Jahren in die Ewigkeit gegangen, auch total. Aber ich wusste, wenn der Herr Jesus ruft, und er hat mich damals gerufen, kommst du um dieses Thema nicht drumherum. Und ich hatte damals die Einstellung so, vielleicht hast du das Problem auch, ich wollte den Herrn Jesus vorschreiben, mit wie viel Liebe er von mir einverstanden sei. Ich habe gedacht, Herr Jesus, wenn in dieser Woche 40%, dann musst du sagen, okay, ist in Ordnung, Arno. Nächste Woche mal 60, danach 30, so wie du willst. Ich wollte das den Herrn Jesus vorschreiben. Ich wollte den vorschreiben, also ich habe dich lieb, aber ich will es auch nicht übertreiben. Und irgendwie war ich aber darum nicht runterglücklich. Und ich habe gemerkt, umso mehr ich den Herrn Jesus so scheibchenweise immer nur gegeben habe, und so, umso mehr bin ich wieder zurück in die Welt gegangen. Das ist immer so ein typischer Gegenpart. Ja? Weil der Herr Jesus, der setzt sich nicht mit uns am Verhandlungstisch. Ich habe gedacht, ich könnte es machen und wird sagen, ja klar, Arno, selbstverständlich, wenn du das so willst, dann diese Woche nur 30%. Sondern der sagt, nein, pass auf, entweder ganz oder gar nicht. Und da habe ich gedacht, das ist ja ziemlich hart vom Herrn, aber ist auch biblisch. Weil als der reiche Jüngling kam, wir würden heute sagen, das ist ja ein Paradebesucher für eine Evangelisation. Wenn jetzt einer nach der Predigt kommt und sagt, Arno, ja, ich bin zwar total reich und ich habe auch noch so meine Götzen, aber ich will heute Jesus mein Leben geben. Och, auf so einen, da würden wir ja nur warten. Und der Jesus, der reagiert aber ganz anders, wie wir manchmal reagieren. Der sagt, nö. Der stuckt ihn erstmal vorstellen, was die Gebote sagen. Und alle Gebote, sagt der Herr, ja, habe ich alle getan, Herr Jesus, alle. Und das stimmt auch. Und jetzt, das ist bei uns allen so. Und jetzt sagt der Jesus, jetzt kommen wir zu dem, wo du meinst, das liebst du mehr als mich. Und das sollst du jetzt abgeben. Wisst ihr, da gab es so viele Dinge in meinem Leben, wo ich gesagt habe, nee, mach ich nicht, Herr. Mach ich nicht. Gebe ich nicht ab. Die behalte ich für mich. Die gebe ich nicht ab. Und ich hatte so eine Mutter, und die lebt noch, meine Mama, und die hatte auch immer so eine direkte Art, mir richtig in die Flanken reinzuschießen. Wenn die mitbekommen hat, dass ich zum Beispiel am Samstag 4 Stunden Fußball geguckt habe, dann hat sie immer, so abends kam sie in mein Zimmer und hat gesagt, ja, Arno, nicht? Den Fußball liebst du mehr als den Herrn. Boah, ich denke, Mama, jetzt musst du das sagen um 7 Uhr. Das passt gar nicht. Das kannst du die ganze Woche sagen, aber nicht am Samstag. Ja, und wenn ich dann sonntags mich wieder so schick gemacht habe und wollte zum Gottesdienst, sagt sie, ja, heute ist Jesus dran. Ey. Wer war denn gestern dran? Oh Mutter, ey. Ich wusste in meinem Herzen, das muss weg. Das muss weg, das funktioniert so nicht. Das wusste ich ganz genau, dass der Herr Jesus gesagt hat, das geht nicht, Arno. Aber ich habe, nein, will ich nicht. Ich will das, nur ich, das will ich so ein bisschen für mich behalten, nur so ein bisschen. Und andere Christen haben vielleicht einen sogar noch eher bestärkt und haben gesagt, ja, man muss das auch für Jesus nicht übertreiben. Wisst ihr, ich hatte da so eine Begebenheit gehabt. Ich kam gerade aus so von so einer Bibelfreizeit und war so richtig voll für Jesus am Brennen und wollte jeden von Jesus erzählen, am liebsten meine Klassenkameraden, die Nachbarschaft. Und dann kommt so ein älterer Bruder und sagt zu mir, Arno, das legt sich. Das war bei mir auch. Da habe ich schon mal gefragt, eine Gemeinde, gibt es für die Liebe zu Jesus Tabletten oder was, dass das nachlässt? Kann man die dann einnehmen und dann ist die Liebe weg oder wie? Ich kann doch nicht sein. Und darum habe ich immer gesagt, wenn junge Leute zu mir kommen, bei mir gibt es keinen Gemeindelöschschaum. Nicht, weil ich der... Ich sage immer, Benzin aus dem Keller und immer kräftig drauf auf die Flamme, dass das gar nicht mehr aufhört zu lodern. Weil darauf wartet nur der Widersacher, dass er sieht, oh, da muss ich, da in diesen Zaun gehe ich rein, genau in diesem Loch. Und dann hängen wir da fest. Und das war bei mir der Sport gewesen. Das war genauso. Meine Mutter war wachsam, die hat ihren Sohn beobachtet und gesagt, hier stimmt irgendetwas nicht. Und dann bin ich wirklich wieder richtig in die Welt gegangen. Richtig die Welt lieb geworden. Mit allen Dingen, die man so sich vorstellen kann. Richtig lieb geworden. Und ich hatte aber dem Herrn, und da gibt es auch unter Brüdern unterschiedliche Meinungen, ich hatte den Herrn mal ein Gelübde abgegeben. Ich habe den Herrn gesagt, mit 17 Jahren, pass auf, Herr Jesus. Ich hatte erst einmal am Abendmahl teilgenommen. Ich weiß, dass du mir eine Gabe gegeben hast, aber die will ich nur für dich einsetzen. So, das war ein kurzes Gelübde. Und als ich dann immer ungehorsamer wurde, hat Gott in mein Leben immer wieder hineingesprochen und hat so ein Wort gesagt. Zum Beispiel habe ich eine Kassette mal vom Pastor Heinrich Kemmler gehört. Einzahlen auf der Wechselbank Gottes. Dann habe ich das gehört und habe gedacht, als ob Jesus direkt zu mir spricht, wann willst du denn auf der Wechselbank Gottes einzahlen, Arno? Wann ist soweit? Wann willst du einzahlen? Und willst dieses Gelübde bezahlen? Oder ich habe geheiratet 1990, ich bin bis heute 32 Jahre verheiratet und wir haben dann unseren ersten Sohn bekommen und bei der Geburt hat sich die Nabelschnur um den Martin gewickelt. Und meine Frau wäre beinahe wirklich dabei gestorben. Und der Arzt war da. Und ich schrie am Fenster und habe gesagt, Herr Jesus, ich verstehe. Kennt ihr solche Dinge in euer Leben, wo ihr ganz genau wisst, jetzt spricht Jesus. Jetzt wird es aber ernst. Denn die Bibel sagt, dass er heilig und gerecht ist. Und da hat Jesus gesagt, mit mir, Arno, spielst du nicht. Ich bin derjenige, der Forderung stellt, nicht du. Und ich fordere dich auf, bezahle dem Höchsten deine Gelübde. Ja, Herr, will ich tun. Ich will den Höchsten bezahlen, will ich. Lass nur meine Frau und meinen Sohn leben, bitte, ich mach das. Und dann haben beide überlebt. Und dann ging's, das ist ja so, kennt ihr vielleicht euer Leben auch. Dann wird's wieder ein bisschen gut und dann geht's wieder bergab. Und dann kam Weihnachten 2006. Ich hatte Jesus gar nicht auf dem Schirm gehabt, gar nicht auf dem Plan. Und dann hat er Folgendes gemacht. Ich stehe im Saturn an der Kasse und auf einmal kriege ich eine Angstattacke. Ihr könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe gedacht, so hier tut sich jetzt gleich an der Kasse ein Loch auf und dann bist du weg. Und dann bin ich in mein Auto gegangen und meine Frau wusste, mit mir stimmt was nicht. Ich bin nur noch in unser Schlafzimmer gegangen, auf die Knie und habe nur noch zu den Herrn geschrien. Ich sage, Herr Jesus, ich gebe auf. Wisst ihr, das ist so ein Aufgeben, wo man sagt, so, jetzt ist vorbei. Jetzt musst du die Bankrotterklärung unterschreiben. Jetzt geht gar nichts mehr. Und der Herr Jesus hat ganz klar gerufen, Arno, wann willst du das bezahlen? Du sollst nicht irgendwelche Träumereien und Fantasien, wisst ihr, bei mir war das so. Ich hatte auch immer schon Interesse an Politik. Ich hätte mit meiner Redegewandtheit, sage ich, da waren ein paar Tanken, na, komm doch zu uns, Arno. Hier kannst du auch mit Demi machen. So, und da hat er gesagt, so, für mich, nur für mich, habe ich verstanden, Herr Jesus, habe ich verstanden. Ich mache das, ich will gehorsam sein. Und dann hat der Herr Schritt für Schritt rausgeleitet. Und das war dann so, das hat wirklich lange gedauert, immer wieder gab es Einknicke und dann hat der Herr mich wieder hochgezogen. Wisst ihr, wie dem Petrus, wo der Jesus sagt, komm Petrus, komm, ich bin's, komm. Und der Petrus guckt nur auf Jesus, dann geht's gut, guckt von Jesus weg, blub, weg war er. Musste der Herr Jesus wieder hochziehen. Und dann bis 2018 hat es gedauert. Ich hatte dann immer wieder zwischendurch mit der Heilsame Kontakt. Dann sind wir verteilen gegangen und dann hatte ich auch mal wieder auf der Straße gepredigt. Aber ich hatte innerlich, habe ich immer so die Furcht gehabt, ich wollte mich nicht selbst betrügen, ich wollte nicht meine eigenen Träume verwirklichen. Ich sage, Herr, ich brauche noch eine Bestätigung von dir, dass ich auch wirklich berufen bin. Und dann bin ich 2018 zur Straßenpredigerkonferenz gefahren, nach München, zum Alius Böck. Der hat eingeladen und da war Alan Haufe, der hat auch noch das zum zweiten Mal damals organisiert. Und dann hat er gesagt, morgen gehen wir auf die Straße. So wie wir morgen auch gehen werden. Und auch in München durften wir nicht mit Sprechverstärker predigen, sondern so. Und dann haben zwei Brüder vorher gepredigt und haben die gesagt, so Arno, bitte, jetzt bist du dran, hier. Und dann bin ich da drauf und ich habe gemerkt, das war so eine kleine Kiste, so eine Straßenpredigerkiste. Und dann habe ich gepredigt und gepredigt und dann habe ich Amen gesagt. Und dann ging ich von der Kiste runter und dann habe ich gewusst, so, jetzt bist du dran. Jetzt hat der Herr Jesus dich am Wickel. Da kommst du nicht mehr raus. Und dann bin ich da in München an der Kirche so rum und habe nur noch bitterlich geweint. Ich sag, Herr, hab verstanden, ist mein Ruf, mache ich. Habe ich verstanden. Und dann habe ich erst habe ich gedacht, Ruhrstadtmission wäre ja ein guter Name oder Ruhrpottmission. Und dann kam ich auf den Gedanken, Ruhrpottmission ins Leben zu rufen. Das war am Anfang ganz klein. Ich hatte dann damals auch zusammen mit David Bubenzer, der jetzt schon in der Ewigkeit ist, der so früh verstorben ist, der Bruder, hatten eine Zeltevangelisation in Essen gemacht. Und ich habe immer gemerkt, dass der Herr Jesus die Berufung immer wieder bestätigt hat. Und darum gibt es die Ruhrpott-Mission. Und die gibt es deshalb auch, wir haben eben noch mit den Brüdern darüber gesprochen, die gibt es deshalb auch. Ich hatte schon Gedanken gehabt, hier und da hatte ich mich mal bei einem Missionswerk beworben. Und dann sah das auch alles ganz gut aus. Aber dann hat der Herr das deutlich gemacht, dass dies der Weg ist. Und wir haben das ganz klar auf dem Herzen. Ich hatte dann später den Andreas kennengelernt. Eigentlich kennen wir uns erst so seit anderthalb Jahren. Dann hat sich das deutlich gemacht, dass wir beide zusammenarbeiten. Und wir haben wirklich den Auftrag vom Herrn. Und es brennt uns auf dem Herzen, in allen deutschen Städten das Wort zu predigen, da wo der Herr uns das deutlich macht. Denn eins muss uns klar sein, es ist so, die Menschen kommen nur noch selten in Gemeinden, Kirchen und Versammlungen. Also haben wir den Auftrag, wenn die Menschen nicht zu uns kommen, gehen wir dahin, wo die Menschen sind. Und wir wissen nicht, ich kann gleich ein Beispiel erzählen, wir wissen nicht, wie der Fall des Herrn in ihren Herzen zuschlägt, das wissen wir nicht. Das wird sich in der Ewigkeit deutlich machen. Aber der Herr hat uns versprochen, dass sein Wort nicht leer zurückkommt. Und deshalb können wir damit, und wir brauchen uns auch unter keinen Druck stellen. Wir brauchen einfach nur Bauern Jesu Christi zu sein. Den Pflug in die Hand, zu pflügen, zu säen und auszustreuen. Und dann gehen wir wieder nach Hause. Und für die Ernte ist nur der Herr Jesus zuständig. Wir sind nicht für die Ernte zuständig. Sondern die Predigt kommt aus dem Wort und aus der Predigt kommt der Glaube. Wir sind nur dafür zuständig, und dieses nur ist schon eine ganz große Aufgabe, das Wort zu verkündigen, Traktate zu verteilen, zu singen, die Menschen anzusprechen. Und da brauchen wir auch nicht große Vorbereitungsarbeitskreise, das ist auch bei den Christen so deutlich viel. Manche, die stehen in ihrem Zimmer, Master of the Angel, ne? Und dann sagst du, das ist ja schon Wahnsinn, wo hast du das gelernt? Leute, Ahnung, ich habe sämtliche Seminare besucht. Ich sag, und was ist dein Problem? Ich habe noch nicht geangelt. Die haben Angelschein ohne zu angeln, was ist das denn? So einen Angler kenne ich nicht. Wenn ich den Mathis Koch frage, würde ich sagen, hör mal Mathis, ich habe Diplom auf Angelschein. Sagt er, und welche Fische hast du schon geangelt? Kein. Würde er sagen, Ahnung, da stimmt bei dir was nicht. Und so ist es im Geistigen auch. Ich kann doch nicht sagen, ich habe alle gesagt, und schon meine Seele an. Nö, habe ich nicht. Ich hab, aber Master habe ich, aber das habe ich noch nicht gemacht. Also ganz direkt fragen können wir in einer direkten Art, haben Sie schon mal nachgedacht darüber, wo Sie die Ewigkeit verbringen? Ja, die gibt es nicht. Doch, ich möchte Ihnen da kurz erklären, warum es die Ewigkeit gibt. Das ist ja die Frage, deshalb gehen wir ja raus. Wir wollen ja nicht, dass die Menschen in die Hölle kommen. Und das geht definitiv. Also in Deutschland sind 98% der Menschen auf dem Weg ins Verderben. 98%. Hat mal Bruder Wilfried Plock gesagt. Und nee, wie hieß denn nochmal der Bruder aus so einer Bruderhand?
Ach. Nee. Palz?
Genau, Bruder Palz, der hat das mal gesagt. 98%. Wie sie das jetzt berechnet haben, weiß ich nicht. Aber er hat gesagt, Brüder, so ungefähr 98% sind auf dem breiten Weg, wie die Bibel Matthäus 7 beschreibt, voll ins Verderben. Und jetzt stellen wir uns die Frage, ja, ist das uns egal? Der Spurgeon hat mal gesagt, woran man einen Gottesarbeiter erkennt. Woran erkennt man den? Der hat gesagt, ja, der ist biblisch fundiert in der Lehre, ganz klar. Auch der bibeltreue Prediger und Evangelist. Aber der sagt, Spurgeon, der Gottesmann, der Prediger, der Bußprediger, Evangelist, egal welche Betitelung wir jetzt nehmen, der hat ein Kennzeichen. Der betet und ringt um die fremden Seelen so, als ob es um seine eigene Seele geht. Das ist das Kennzeichen. Und da habe ich damals gedacht, wo ich das gelesen habe, das ist ja total übertrieben. Nein, ich habe mal gelesen, wo Gott Erweckung geschenkt und gegeben hat, da war es grundsätzlich so gewesen. Egal, ob Edwards, Livingston, wie sie alle hießen, sie haben so auf ihre Knie gelegen, dass man und die haben so gebetet, John Knox in Schottland, dass die gedacht haben, ja, die sind doch bekehrt. Was geht es denn jetzt? Ja, das geht, die beten so, als ob die selbst noch im verlorenen Zustand wären. John Knox hat Gott gesagt, gib mir Schottland. Da würden wir doch heute sagen, ist doch nicht normal. Aber der hat das so gesagt. Und das ist uns teilweise verloren gegangen. Das ist eine wesentliche, das müssen wir uns dann, wenn wir das nicht mehr in unserem Herzen tragen, vom Herrn erflehen, dass wir zutiefst in unserem Herzen eine Traurigkeit haben, dass unser Arbeitskollege, wenn der heute Abend stirbt, dann ist der, wenn der heute Abend seine Augen zumacht, dann ist der definitiv, und macht die hier auf dieser Erde nicht mehr auf, dann ist der definitiv an dem Ort, wo der Wurm nicht mehr stirbt. Da gibt es keine Toleranz bei Gott. Der Ole Hallesby, ein großer Bischof, Theologe aus Norwegen, diese Begebenheit hat mal Pastor Willem Busch erzählt, der hat mal den Auftrag gekriegt, der sollte eine Radiopredigt halten. Und alle haben jetzt gedacht, da kommt aber jetzt richtig was. Und da hat der Ole Hallesby sich da vor dem Mikrofon in Norwegen, vor dem Staatsradio gestellt und hat gesagt, sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie heute Abend Ihre Augen zumachen und Gott lässt zu, dass Sie sie morgen nicht aufhaben und Sie heute Abend nicht in Buße zu Jesus kommen, kommen Sie an den Ort, wo der Wurm nicht stirbt. Da haben die in Norwegen gesagt, das ist genug, das reicht. Das war sogar ein Thema im Spiegel gewesen. Und dann haben sie zu dem Mann gesagt, würden Sie nochmal predigen? Ja, ich predige nochmal. Dann hat er das Gleiche nochmal gepredigt. Und da hat sich bis heute an dieser Botschaft nichts geändert. Gar nichts. Und jetzt kommen wir auf das Textwort nochmal zurück. Warum ist der Herr Jesus eigentlich so? Warum ist er so eindringlich und sagt, dass wir ihn mehr lieben sollen als die Mutter, als der Vater, als die Ehefrau? Wir sollen ihn über alles lieben. Wenn ich jetzt die Ehemänner frage und sage, wir sind alle länger frei, warum lieben wir so unsere Frauen? Dann wissen wir lieben die so und wir sind so glücklich, dass Gott uns die Frau geschenkt hat. Und jetzt sagt der Herr Jesus zu uns Männern, so und jetzt, passt auf, ihr sollt mich mehr lieben, wie du deine Frau liebst. Also ich weiß, ich liebe meine Frau auch sehr. Aber meine Frau hat nicht ihr Leben für mich gegeben. Und meine Frau hat auch nicht meine Schuld und Sünden bezahlt. Und meine Frau kann auch nicht so bedingungslos lieben, wie Christus bedingungslos liebt. Das müssen wir uns deutlich machen. Und wenn wir Schwierigkeiten damit haben, Jesus über alles zu lieben, dann schlagen wir Matthäus-Evangelium auf und dann lesen wir uns nochmal durch das Leiden Jesu Christi. Und dann beten wir darüber, dass der Herr Jesus uns nochmal deutlich macht, was da passiert ist. Was da geschehen ist. Das war ja keine Kleinigkeit, was da passiert ist. Da ist ja passiert, zum Beispiel, ich muss da immer wieder dran denken, wenn ich so einen Stuhl sehe, so ungefähr wie es da in den Vorsaal gewesen sein, dass der Herr Jesus sich über diesen Stuhl oder vielleicht auch über einen Hocker rübergelegt hat und dass dann hier, so wo ich jetzt stehe, da waren diese Instrumente, diese Widerhaken, die hatten so richtige Haken, die sich in den Rücken festgekrallt haben, Und dann hat der römische Soldat da keine Rücksicht auf ihn genommen. Der ist rauf und runter lang gegangen. Die Bibel sagt, sie haben sein Kreuz bearbeitet wie so ein Acker. Und dann rausgerissen und wieder neu rein. Und nochmal, wie so ein Flug, der durch den Acker geht, sind diese Instrumente durch das Kreuz Jesu gegangen. Und da war noch nicht eine Sünde bezahlt, aber er hat trotzdem stillgehalten. Und als er dann am Kreuz hang, das ist nicht irgendwie, dass der Herr Jesus irgendwo, dass man da Rücksicht genommen hat und gesagt hat, nicht so tief die Dornenkrone reindrücken, nicht so tief. Die hat man richtig tief hineingedrückt. Und für uns Gläubige, ich kenne so einen alten Liedervers aus meiner Kindheit, da hat meine Oma immer gesagt, jede Lieblingssünde, der ich nicht stehe und wehr, ist ein spitzer Stachel auf deinen Haupte mehr. Und die Nägel, da hat man nicht, da kam kein römischer Soldat, der gesagt hat, nicht so tief rein, richtig feste rein, die in den Händen und in den Füßen. Und vorher musste der Jesus, bevor das alles angefangen hat, musste er erleben, wenn einer sagt, Arno, ich leide so unter Einsamkeit, der kann dann zu dem Herrn Jesus gehen und ihm das sagen, denn der Herr Jesus weiß, was Einsamkeit ist. Der kniete ganz allein im Garten. Und der Petrus, der so einen großen Mund hatte, die schliefen alle. Da ist keiner zu Jesus mal hingegangen, hat gesagt, Heiner, kann ich dich mal in den Arm nehmen? Du brauchst ja jetzt, du hast uns immer getröstet, jetzt brauchst du mal Trost. Da war keiner. Der ist dreimal aufgestanden und die haben alle geschlafen. Alle. Das hat alles Jesus schon vorher erlebt. Das sollte unsere Herzen entzünden, dass wir sagen, das ist doch ein Grund, Jesus über alles zu lieben. Und dann hält er uns noch vor, was er alles schon an unser Leben getan hat. Wovon er uns befreit hat, wo er uns gesegnet hat, wo er uns beschützt, bewahrt hat, wie er die Wege mit uns gegangen ist. Und dann ruft er uns zu, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Ist so, eine klare Aussage vom Herrn. Und ich habe eben im Auto gesagt, als der liebe Bruder mich abgeholt hat, wisst ihr, für die jungen Leute möchte ich sagen, der Teufel ist richtig dumm. Der kommt nämlich immer mit dem gleichen Satz an. Und das schon seit über 2000 Jahren. Immer mit der gleichen Art. Wer mit Jesus lebt, hat nichts vom Leben. Das flößt er immer in die Ohren rein. Ja, wenn das jetzt auch noch machst, was der Bruder hier sagt, dann hast du gar nichts mehr vom Leben. Keine Freude, keine Fete, nichts. Gar nichts hast du mehr. Nicht? Genauso hat er im Paradies gesprochen. Sollte Gott gesagt haben, von dem Baum nicht. Genau so, immer so schleichend, nicht um die Ecke. Und mein Opa hat immer gesagt, Arno, die Sünde, die schmeckt am Anfang süß. Wenn man den ersten Nippel so erste Mal getrunken hat, der ist immer süß. Sagt er, aber unten ist Galle. Ganz unten ist Galle. Und das ist ein galliger Geschmack. Ein ganz galliger Nachgeschmack der Sünde. Das ist immer so. Aber der Teufel, der stellt das nicht vor. Wenn ich bei uns im Ruhrgebiet, da gehen wir manchmal auch an den Bahnhöfen oder wenn die Jugendlichen in den Diskotheken reinstürmen und dann den Herrn Volltrunken da nicht mehr wissen, wie sich offenbaren. Das sagt doch der Teufel nicht. Der sagt das so. Ist alles prima, alles schön, du hast was vom Leben. Ist immer damit zu lernen, seine Welt so wunderschön uns vorzumalen. Und wie sieht es bei dem Herrn Jesus aus? Wenn wir ganz ehrlich sind, ist es ja nicht so, dass wir jeden Tag nur auf Rosen gehen. Manchmal ist es richtig tränenreich. Aber der Herr Jesus hat eine Währung, die der Teufel nicht hat. Wir haben immer Frieden in unserer Seele und im Herzen, egal wie wir geführt werden. Manchmal in Krankheit, manchmal in Schmerzen, aber wir haben immer Frieden. Frieden, den die Welt nicht geben kann, ganz klar, den gibt die Welt nicht. Und dieses Zahlungsmittel hat der Teufel nicht, diesen Frieden. Ja, da kommt man, ich habe das so oft erlebt, ja, auch und in der Jugendzeit, da kommt man von einer Fete und was für eine Unruhe hatte man in der Seele gehabt. Was für eine Unruhe. Ich saß mal mitten auf so einer Tribüne bei uns, das alte Parkstadion, und da kam auf einmal, da hat Schalke gar nicht so gut gespielt, auf einmal kam so, stell dir vor, jetzt kommt Jesus wieder an. Mitten auf der Tribüne. Da habe ich gedacht, hier soll der Herr mich wegholen? Nee. ich habe auf einmal so eine Panik gekriegt, ja, hat gedacht, nee, hier hau ich ab. Hier hau ich ab. Wenn der Jesus mich jetzt hier, nee, dann hat man ja so als junger Mensch, das ist ja beschämend vor der Mama. Die hat ja recht, wenn der dich jetzt hier abholt. Aber den Frieden, den habe ich damals da nicht gefunden. Den Frieden gibt es nur bei dem Herrn. Und er sagt hier ganz eindeutig, und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, Nachfolge in Zukunft ist nicht vergnügungssteuerwürdig. Das wird enger für uns werden, Geschwister. Wenn wir morgen, wir haben das in Wilhelmshaven erlebt, wir waren da auf der Straße und da war auf einmal so eine Frau, die machte so ein Foto von uns aus so einem Laden, wo man so Wandersachen kaufen konnte. Und dann sagt der Andi, hör mal an, und die hat da ein Foto gemacht. Ja, ich sag, lass. Und dann haben wir gepredigt und das ging am Samstag alles gut. Und am Montag, da war der zweite Einsatz, auf einmal kommen die lieben Damen von Ordnungsamt. Ja, so richtig einladend. Uns ist zu Ohren gekommen. Und der Andreas ist auch so jemand, der merkt man, der hat Temperament. Ja, wer war das denn? Boah, ich denke, Mann, jetzt frag nicht noch so. Wer war das denn? Ja, es spielt hier keine Rolle. Unsere Teamleitung hat gesagt, sie würden aggressiv auf die Leute zugehen. Aggressiv. Ja, ich wollte schon sagen, ich habe hier nicht so eine Gemeinschaftspistole und sage, wer kein Traktat nimmt, wird erschossen. Ne? Sondern wir gehen auf die Leute zu und sagen, dürfen wir ihnen was mitgeben? Und das wird in Zukunft nicht besser werden. Garantiert nicht. Sie werden sagen, so, und dann habe ich mal schon Geschwister gefragt, so, wenn das jetzt immer enger wird und wir werden noch weiter ein bisschen in der Ecke gedrückt und man sagt auch uns was Übles nach, was gar nicht stimmt, was machen wir denn dann? Machen wir dann so, ne, geht's nicht mehr, jetzt packen wir halt. Jetzt gehen wir nach Hause. Und dann habe ich die Gebrüder gefragt, ja, haben das die Apostel so auch gemacht, die Apostelgeschichte? Da haben doch die Ältesten, die ganz Schlauen, die haben gesagt vor dem Rat, wir haben euch doch gesagt, ihr sollt nicht über Jesus mehr predigen. Und da hat der Petrus gesagt, wir können gar nicht anders. Kennst du das, dass du sagst, ich muss das tun, weil hier ist am Brennen. Mein Mund geht über, weil es herzvoll ist. Und das hat der Petrus gehabt, der gleiche Petrus, der da das Schwert genommen hat und hat gesagt, so, das Ohr ist weg. Und wenn der Jesus nicht eingegriffen hätte, damals, der Petrus hat es gut gemeint, aber war voll im Fleisch. Der Petrus hätte den Soldaten die Beine weggekloppt. Der hat gesagt, dein Ohr war die erste Hälfte, jetzt machen wir den Rest. Und dann hätte er sich mit dem Schwert vor den Herrn Jesus hingestellt und gesagt, Herr, wo ist die Belohnung? Da hat er noch nichts verstanden. Und die Schule, die der Petrus dann durchgegangen ist, da durch diese Schule, die er mit dem Herrn Jesus gegangen ist, und wo der Herr Jesus dann nochmal gefrühstückt hat mit ihm und dann dreimal gefragt hat, ob er ihn liebt. Ja, genau die gleiche Frage, die wir heute Abend uns stellen, hat Petrus gestellt bekommen. Aber der Jesus hat das nicht so gemacht, wie wir jetzt eben am Abendbrotstisch. Der Jesus hat gewartet, bis Petrus mit ihm alleine war. Das war so richtig inniglich. Und so ist das meistens bei uns auch. Du wirst jetzt angesprochen und denkst, oh, was für eine Frage, will ich jetzt nicht beantworten. Aber vielleicht, wenn du gleich alleine für dich in dein Zimmer bist, dann kommt der Jesus nochmal in dein Zimmer rein und sagt, wo ist die Antwort? Wo ist die Antwort? Kommt gleich nochmal rein und sagt, sag mir jetzt, liebst du mich mehr als all die anderen hier? Liebst du mich mehr? Und das hat der Petrus erfahren. Und als der Petrus dazu Ja sagen konnte, jetzt hatte er Vollmacht vom Herrn gekriegt. Und mit dieser Vollmacht und mit dieser Freimütigkeit konnte er vor den Hohen Rat treten. Das heißt, wenn wir auch in Zukunft wenn ihr weiter evangelisiert, missioniert, Voraussetzung ist dieser Text, und jetzt kommt es, unzerbrochene Herzen. Wenn unsere Herzen nicht zerbrochen sind und wir so wie aufgeblähte Guckel dahin gehen, da macht der Teufel einen Schuss, bumm, dann packen wir alles wieder ein. Aber wenn wir zittrig hingehen, mit zerschlagenem Herzen, ja, und sagen, Jesus, du bist ja da, du hast uns ja versprochen, du bist hier jetzt auch da, wir sehen dich nicht, aber du bist da, dann werden wir in Vollmacht den Dienst tun. Das ist ein Unterschied, ob ich in Vollmacht einen Dienst tue oder ob ich ohne Vollmacht einen Dienst tue. Wisst ihr, ich kann... Selbst so einen Dienst kann ich tun ohne Vollmacht. Weil ich denke, auch Mensch, das hast du da auch schon mal erzählt, das erzählst du den Geschwistern in Hamburg auch. Aber das kommt irgendwann mal raus, das merkt man. Das ist so, als ob man so einen Knopf drückt, so von so einem CD-Player. So, Arno, jetzt Geschichte, Teil 398, los, blub, fertig. Aber da steht nichts hinter. Und mich fragen immer die Leute, die sagen, mich fragen, ja, warum hörst du zum Beispiel so gerne alte Brüder? Ich höre manchmal so, wenn ich unten bin, jetzt die Woche war es auch wieder so weit. Da war ich so allein in meinem Zimmer. Ich denke, manche hörst du ja nochmal den Pastor Willem Busch dir an. Ja, so. War ganz unten. Warum? Wisst ihr warum? Die haben immer das Gleiche gepredigt, nur die Überschriften verwechselt. Sagt mein Sohn, hör mal, Papa, ihr predigt immer das Gleiche, nur die Überschriften werden ausgetauscht. Ja, ist beim Willem Busch auch, sagt er, hör mir mal an. Aber da ist eine Kraft drin, sagt er, und so eine Vollmacht. Das zieht, das ist so wie so ein Magnet. Ja, das stimmt, habe ich schon oft gehört. Ja, ohne Buße geht's nicht und warum brauche ich den Heiland? Da denkt man, Mensch, da brauchen wir... Ja, aber jede, ich habe das schon so oft erlebt, jede Predigt, die ich mal höre, ich sage, das ist immer wieder frisch, ist so, als ob ich das erste Mal hören würde. Und das liegt daran, weil Willem Busch und Gottesmänner zu gewissen Zeiten Vollmacht hatten, Kraft, Vollmacht im Wort. Und ich habe mal... Ich habe mal jetzt nachgeschaut, ich hoffe, ihr könnt das noch finden. Ich habe das mal gefunden, wenn ihr in der Suchmaschine Emmy Busch eingibt, das, so hieß die Frau von Willem Busch. Und die hat mal ein Interview gegeben. Und da hat man diese Frau gefragt, wie war ihr Mann? Und was haben Sie so für eine Ehe geführt? Und da hat die Frau gesagt, wissen Sie, dass mein Mann ein total zerschlagener Mann war? Und dann sagte der Reporter, sagen Sie mal, Frau Busch, warum? Sagt sie, einmal hat er sein Kind, ist plötzlich am plötzlichen Kindstod gestorben. Da ist mein Mann nie drüber hinweggekommen. Sagt sie, zweitens, der eine Sohn ist in Russland geblieben. Ist er nie drüber hinweggekommen. Und dann sagt die Frau, und das war seine Kraft und Vollmacht. Darum hat er Jesus geliebt und darum hat er Jesus so gepredigt. Und dann sagt sie, als dann der Amtsbruder kam, der Willem Busch hat in Lübeck, nicht weit von hier, 1966 seine letzte Predigt gehalten. Und dann ist er im Hotelzimmer übers Bett gefallen und war tot. Und dann kam der Amtsbruder und hat gesagt, Frau Busch, da sagt sie, Sie brauchen gar nicht sagen. Ist mein Mann heimgegangen? Und dann sagte sie, ja, sagt der Amtsbruder, ist er. Und dann wisst ihr, was er gesagt hat? So hat er sich das gewünscht. Der wollte beim Dienst sterben. So hat er sich das gewünscht. Der wollte Jesus bis zum Schluss predigen und dann wollte er sterben. Und dann hat sie gesagt, der Herr Jesus hat seinen Wunsch erfüllt. Ins Hotelzimmer, bupp, beim Herrn. Und das ist, wer Jesus liebt. Und dann stell dir mal die Frage für dich selbst. Ich stelle mir die auch. Und dann wirst du sagen, das geht gar nicht an, das kann ich gar nicht mehr. Stell dir mal die Frage, ob du einen Tag ohne Jesus leben könntest. Der Herr hat mich mal gefragt, Arno, könntest du, ich sage, Herr Jesus, ganz ehrlich, nicht eine Stunde, nicht einen Tag, nicht eine Stunde. Weil ohne dich habe ich keine Weisheit, ohne dich habe ich nichts, gar nichts. Ohne dich kann ich nicht einen Schritt gehen, das geht nicht. Was in meinem Fleisch ist, ist immer zur Sünde geneigt. Wenn ich dich nicht habe, Herr Jesus, ist vorbei. Das geht ohne dich nicht. Aber wenn wir vielleicht bist du so und sagst, mit Jesus ist ganz in Ordnung, Arno. Aber die Fleischtöpfe in Ägypten sind gar nicht schlecht. Gibt es ja auch. Nicht? Ist ja nichts Neues. Können wir im Alten Bund lesen. Ich denke mir manchmal habe ich als Kind gedacht, Mensch, die Israelis, die sind aber böse. Der führt die durchs Meer, der liebe Gott, und teilt das. Und dann sagen die, Mose, in Ägypten hatten wir Fleisch. Die haben ja nicht mal dran gedacht, dass die mit der Peitsche wund geschlagen wurden. Da war prima in Ägypten. Und merkst du, manchmal ist das bei uns auch so. Herr Jesus, im Leben hatte ich Spaß. Und dann sagt der Herr, ja, da war ein toller Spaß, Arno. Guck mal richtig hin, wie es dir ging. Da haben die damals auch nicht erkannt, die Israelis. Die haben gesagt, Mose, was ist los? Und wenn es nach denen gegangen, die wären am liebsten wieder zurückgegangen. Und darum, wie sieht's aus? Wollen wir das Kreuz aufnehmen und wollen wir bewusst nachfolgen? Und Kreuz, wir müssen nicht meinen, Das ist genau, wie man von der anderen Seite des Pferdes runterfällt, dass wir sagen, der Jesus will uns so quälen und will uns fertig, der will uns nicht fertig machen. Der will mit uns in einer Liebesgemeinschaft leben und ganz eng zusammen, der will uns nicht fertig machen. Und wenn wir mal auf dem Sterbebett liegen, dann lässt er uns auch nicht alleine. Dann möchte er uns holen und möchte uns zurufen, ich kenne dich mit Namen. Wisst ihr, das Wichtigste ist nicht, dass du Jesus mit Namen kennst. Das Wichtigste ist, dass Jesus dich mit Namen kennt. Das Wichtigste ist, wenn mal das Buch des Lebens aufgeschrieben steht und der sagt, Arno kenne ich nicht, kann ich einpacken. Das steht hier gar nicht drin. Darum die Frage, Jesus kennt, ganz Hamburg kennt Jesus. Du kannst morgen fragen, kennen Sie Jesus? Ja, der ist ein toller Sozialarbeiter, ein Religionsstifter, die kennen alle Jesus. Aber Jesus kennt nicht Sie, das ist das Problem. Sie stehen noch nicht im Buch des Lebens. Wollen wir das? Wollen wir sagen, Herr, ich will, das, was du willst, das will ich tun. Und ich will auch das Kreuz auf mich nehmen und nicht schon so mit den Gedanken, den hatte ich früher, oh, wie wird das Kreuz sein? Was wird der Herr machen? Wird er mir jetzt? Das macht er nicht. Der weiß ganz genau, wie viel wir ertragen können. Und so legt er auf. Aber er sagt uns nicht, wir sollen unser Leben gewinnen, sondern wir müssen unser Leben verlieren. Und wisst ihr, das möchte ich zum Schluss euch an einem Beispiel sagen. Das zählt für die Ruhrpott-Mission, wo ich erzählt habe, wie das entstanden ist, genauso wie es für euch hier auch zählt. Der Georg Müller wurde mal gefragt, der hatte auch immer so eine tolle direkte Art, der wurde mal gefragt, Bruder Müller, wann hat das Werk in Bristol und so, wann hat das eigentlich angefangen? So. Und alle haben jetzt gedacht, boah, der wird sagen, dann und dann und so viel Uhr und dann hatten wir Geld. Und dann hat der Georg Müller gesagt, als der Georg Müller beerdigt wurde, da hat das Werk angefangen. Der hat das verstanden, was es heißt, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Das hat der Georg Müller verstanden. Und die Ruhrpott-Mission, und egal welche bibeltreue Mission der Herr Jesus noch im Leben rufen wird, die wird dann vorangehen und erblühen, wenn die Missionare und Evangelisten gestorben sind. Und wenn wir noch immer so ein bisschen Leben haben und sagen, den ganzen Willen gebe ich dir, Herr, nicht, den ganzen nicht, dann wird es nichts werden. Das wird dann so sein, dass die sagen, okay, ist doch ganz prima, wie es bei euch läuft, aber das ist nicht im Siegleben, das ist nichts. Das merken wir dann. Erst wenn wir bereit sind zu sterben, den Willen abzugeben, zu sagen, der Wille wird beerdigt, dann werden wir im Sieg leben und dann beten wir auch anders. Wisst ihr, dann beten wir auch im Sieg. Denn manchmal haben mich Gebrüder gefragt und dann haben wir auch darüber bei Bibelarbeiten so gesprochen, Ahnung, warum können wir manchmal nicht so kraftvoll beten? Dann kennt man ja so, der Bruder hat kraftvoll gebetet. Ne, wir haben uns eben zum Beispiel über Pastor Remmer Jansen in Ostfriesland unterhalten. Da gibt es eine Begebenheit, die möchte ich euch zum Schluss erzählen. Da kommt eine junge Frau, ein Mädchen zu ihm hin und sagt, Herr Pastor, mein Vater schickt mich. Unsere beste Milchkuh gibt keine Milch mehr. Und wenn diese Milchkuh keine Milch mehr gibt, mein Vater sagt, dann wird es für uns hungrig werden. Und dann sagt der Pastor immer ganz, dann gehen wir auf unsere Knie, Tochter, und beten, dass die Kuh wieder Milch gibt. Das haben sie dann gemacht. Und dann sagt der Pastor immer ganz, Tochter, sagt er, geh nach Hause und wird alles gut werden. Und dann kommt die nach Hause und dann sagt der Vater, sag mal, Tochter, wann hat der Remmer Jansen gebetet, dass die Kuh wieder Milch geben soll? Ja, sagt sie, ich habe so auf die Uhr geguckt, das war so 5. Ja, sagt er, da war es auch so. Ab 17 Uhr hat die Kuh wieder Milch gegeben. Wisst ihr, warum der Remmer Jansen so beten konnte? Weil er hatte seinen Willen beerdigt und er hat die Sünde gehasst. Der hat nicht auf beiden Wegen rumgeeiert. Das kenne ich aus meinem Leben und der war nicht mal auf dem Mittelweg, auf dem Breiten, sondern der kannte nur den Schmalen. Und er hat die Sünde gehasst und Christus geliebt. Und wer so sich ausrichtet, was die Schrift sagt, der betet so im Sieg. Der betet auch wie Georg Müller den Nebel weg. Ja, der Georg Müller hat gekniet und der Kapitän hat auch seine Hände gefaltet. Hat den Kapitän gesagt, steh auf, kannst aufstehen. Kannst nach oben gehen, am Steuer, ich brauche dich hier unten. Weil du glaubst ja eh nicht, dass Gott den Nebel wegnimmt. Und das ist das. Und das ist so, wenn wir heute Abend nach Hause gehen, es ist ja schon recht spät, aber wenn wir jetzt nach Hause kommen und wenn wir unsere Hände falten und nochmal beten, dann ist es ja so, dass wir dafür beten, dass der Herr Jesus die Herzen vorbereitet der Menschen, die morgen noch vorbeikommen. Dass er, der kennt die alle mit Namen, die da morgen bei uns vorbeigehen. Alle. Die eine wird vielleicht Heike heißen, Anna, Klaus, Bernd. Der kennt die alle mit Namen. Und das, wir kennen die nicht alle mit Namen, aber der Heiland kennt die alle mit Namen. Und dass wir beten, dass er die Herzenstür öffnet. Dass er anklopft an der Herzenstür. Dass er sie wach macht. Dass sie aus ihrem Schlaf wachgerüttelt werden. Dass sie fragen, wenn einer von uns fragt, wo werden sie die Ewigkeit noch verbringen? Machen sie sich doch mal bitte Gedanken darüber. Dass sie unruhig werden. Dass wir dafür beten, dass sie in so einer wirklich heiligen Unruhe sein, dass sie da gar nicht mehr rauskommen, bis sie ihr Frieden seelenheil gefunden haben. Dass sie sich von den Herrn Jesus wieder zum Vaterhaus zurücktragen lassen. Dass sie nicht sagen, auch mich interessiert das nicht. Wir müssen das im Gebet den Heiland sagen und er wird das Gebet auch dann hören. Und es heißt jetzt zum Schluss, und wer sein Leben verliert, um meinetwillen wird es finden. Und das ist so. Wir wollen das Leben nicht verlieren, weil wir irgendwelche tolle Helden sind, sondern wir verlieren das Leben um Jesu willen. Weil wir Jesus lieben, wollen wir alles für Jesus tun. Und wir haben früher immer ein Lied gesungen, das hieß, alles will ich Jesu weihen. Alles will ich Jesus weihen. Alles. Alles, das gehört wirklich alles dazu. Das Portemonnaie, die Kleidung, das Haus, das Auto, Jesus, uns gehört gar nichts. Habt ihr schon mal gewusst? Dann Andreas sagt immer, wenn einer ihm was sagt, dürfen wir ihm was geben? Gerne, Bruder, gerne, gerne. Das wechselt nur und dann sagt Andreas immer, brennt wieso alles hier? Das können Sie doch nicht sagen. Doch, sagt er, das wird alles mal hier brennen. Ja, das ist aber hart. Was ist die Wahrheit? Sagt er, das wird alles hier verschworen, alles. Es wird nichts mehr hier bleiben. Und genau das ist es. Das ist genau der Punkt. Und der Herr möchte sein Wort segnen und ihr könnt für die Ruhrpott-Mission beten, das brauchen wir. Und wir werden bestimmt nicht das letzte Mal in Hamburg sein. Wir wollen oben in Norddeutschland noch weitermachen und gucken, wo der Herr uns deutlich macht, wo wir hin sollen. Und ich wünsche uns allen, dass wir wirklich Jesus aus seiner Gnade über alles lieben. Amen. Amen.